Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik, ja, und in der heutigen Folge möchte ich dich mitnehmen in die Neuheiten des Kosmos Verlags, denn auch hier war ich auf einem Presseevent 2 Tage im Kloster Heidau in Morschen bei Melsungen oder in der Nähe von Melsungen und habe 2 Tage lang die Kosmos Neuheiten kennenlernen dürfen, spielen dürfen, viele Gespräche führen können und ja, was ich gespielt habe und was meine Eindrücke dazu sind und auf welche Neuheiten du dich besonders freuen kannst, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, der Kosmos Verlag ist ja der Verlag in Deutschland, der wahrscheinlich eine der stärksten Marken überhaupt auf dem Markt hat, nämlich die Exit-Reihe. Und als solcher ist er natürlich auch sehr erfolgreich. Die aktuellen Zahlen zeigen, und das hat der Kosmos Verlag hier auch betont, dass sie derzeit die Nummer 1 im Familien- und Erwachsenenspielbereich sind. Also wenn man mal die Trading Cards rausnimmt und die Puzzle rausnimmt, im Familien- und Erwachsenenspiel die Nummer 1 in Deutschland, was den Umsatz angeht. Da haben natürlich die beiden Spiel des Jahrestitel Cascadia und auch Sky Team in diesem Jahr einen enormen Anteil dran. Auch die Exit-Reihe ist stabil, genauso wie Catan, also der Kosmos Verlag. Der hat ja schon einige starke Marken und hat auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr viele Titel im Programm. Und deswegen wurden viele Rezensentinnen, Rezensenten, Content Creators eingeladen, vom Kosmos Verlag diese Neuheiten kennenzulernen und zu testen. Und es war ganz toll organisiert hier im Kloster Heidau. Begann am Freitagabend mit einem kleinen Begrüßungsumtrunk, mit einem kleinen Sektempfang. Und dann wurden wir von der Silke Ruff aus der Presse-Marketing-Abteilung begrüßt. Der Heiko Windfelder, einer der Geschäftsführer vom Kosmos Verlag und Programmleiter, soweit ich das weiß, hat sich auch die Ehre gegeben, natürlich neben der Brigitta Bartleb und dem Arndt Fischer aus dem Kosmos Verlag, auch aus dem Redaktionsteam der Erwachsenenredaktion und der Programmleitung. Also da waren doch viele da, natürlich auch die Redakteurinnen und Redakteure des Kosmos Verlags, die hinter den Spielen stehen und diese Spiele begleiten und oftmals dann auch mit einem Thema oder einer Mechanik nochmal mit einem kleinen Kniff versehen, sodass die überhaupt dann auf den Markt kommen dürfen. Da haben wir hier ein paar interessante Sachen erfahren, da werde ich gleich von berichten. Und dann haben wir zunächst mal zu Abend gegessen am Freitagabend und in entspannter Runde geplaudert und natürlich waren auch hier sehr viele Rezensentinnen und Rezensenten geladen. Viele Mitglieder der Spiel des Jahres Jury waren mit dabei. Die Julia Zerlik mit ihrem Mann Stefan war da. Der Nico Wagner, der Manu Fritsch war da. Carsten Grosser war da. Tobias Franke war da. Martina Fuchs war da. Also eine durchaus illustre Mischung. Auch viele, die für die Spielbox schreiben, waren mit dabei. Stefan Duxch habe ich gesehen. Tom Wernick war da, der mittlerweile ja auch schon über 80 Jahre alt ist. Also es war wirklich eine sehr, sehr illustre Mischung. Auch aus Wiesbaden war der Sebastian Wenzel mit dabei und ich natürlich. Die Spiele-Dinos waren da und also ganz viele, die man so aus der Szene kennt. Der Pile of Happiness, auch ein großer Podcast von 2 großartigen Frauen. Die Michaela Ponier war da aus der Jury mit ihrem Mann Christian natürlich. Also es war eine große Runde und ich habe natürlich auch wieder bei weitem nicht alle aufgezählt, die da waren. Und ich habe aber einige Spiele gespielt mit dem Manu, mit dem Nico, mit dem Sebastian Wenzel, mit Zerlix. Also es war eine tolle Runde, werde ich gleich ein bisschen berichten. Ja, und dann ging es natürlich auch los mit Spielen. Die Silke Ruff hat eine kleine Einführung gemacht, genau wie der Heiko Windfelder. Nach einer Begrüßung natürlich erstmal auch ein paar Verlagszahlen und Daten genannt. Ein bisschen was habe ich eben schon erzählt, was die Stabilität der Marke und der Umsatzzahlen angeht. Und gleichzeitig haben sie natürlich auch darüber gesprochen, welche Trends sie aktuell in der Spieleszene sehen. Und es ist keine Überraschung, dass auch hier Naturthemen voll im Trend liegen und sehr stark im Fokus sind. Auch die Serious Games, also bei denen es gar nicht so sehr nur um Amüsement und Unterhaltung geht, sondern bei denen man eben auch was lernen kann oder die zeitgenössische Themen beinhalten, wie beispielsweise Catan Energien. Das war eine Entwicklung, die schon über 10 Jahre in der Mache ist. Und jetzt ist ja mit Emission bei Schmidt Spiele der Kennerspiel des Jahrespreis auch ein solches Serious Game gegangen, bei dem man eben viel über das Thema Klimaschutz, die Klimakatastrophe lernt und versuchen möchte, die Welt zu retten. Und bei Catan Energien geht es natürlich auf einem etwas ruhigeren Niveau zu. Es ist immerhin noch Catan und damit ein Familienspiel. Aber auch da bei Catan Energien geht es eben im Wesentlichen darum, grüne Energie zu produzieren und schädliche dunkle Energie nach und nach zu vermeiden und zu reduzieren. Ich habe Catan Energien jetzt zweimal gespielt in der letzten Zeit. Dazu kann ich noch ein bisschen was erzählen später. Der Kosmos Verlag ist außerdem stolz darauf, dass die Diversität nicht nur in Spiele einzieht, sondern auch in der Kosmos Redaktion. Also 50% derjenigen, die dort arbeiten, sind eben Frauen, was sicherlich den Spielen auch an der Stelle zugutekommt, als dass eine diverse und vielfältige und vielleicht auch feministische oder Gender-Perspektive in die Spiele einzieht, was sicherlich immer wertvoll ist. Und gleichzeitig gibt es einen großen Fokus auf kooperative Erlebnisspiele und Kartenspiele. Und dazu habe ich natürlich auch ein bisschen was mitgebracht. Ja, und das erste Spiel, was wir hier gespielt haben, waren die Medical Mysteries. Das ist einer der Titel, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue, nämlich seit sie angekündigt sind, weil ich ja ein wahnsinnig großer Fan von Story-Spielen und auch von Escape-Spielen bin. Und mich deswegen natürlich gefragt habe, wie das ausschaut, wenn wir kooperativ medizinische Notfälle lösen dürfen. Vor allem, weil wir ja im Regelfall keine medizinische Vorbildung haben. Und so steht auch auf der Rückseite der Verpackung, dass dieses Spiel eben keine sozusagen keine medizinische Fortbildung ist, sondern ein Unterhaltungsprodukt. Das fand ich einen sehr schönen Disclaimer an der Stelle und fragt mich, wer da ernsthaft drauf kommt, dass man dann vielleicht hinterher auch kompetent sein könnte und dem Arzt sagt, wann es ein großes Blutbild braucht und wann man vielleicht doch eine Transplantation vornimmt. Ja, aber gut, das muss natürlich abgesichert sein. Und so stand es da auf der Rückseite. Ja, die Medical Mysteries sind eben eine Box, in der mehrere Fälle, Notfälle, medizinische Notfälle drin sind. Und wir haben zwei davon gespielt, nämlich das Tutorial, das uns erstmal in das Spielprinzip einführt und dann auch den ersten Fall, der schon gleich ein bisschen komplexer war. Und ich glaube, es sind 4 Fälle in einer solchen Box insgesamt enthalten. Und wir haben eben die ersten beiden jetzt mal gespielt. Vielleicht sind es auch 4 plus Tutorial, das weiß ich gerade nicht genau. Aber wie gesagt, die ersten beiden haben wir gespielt. Und es war schon interessant, denn wir haben erstmal wenig Informationen. Wir haben so ein Datenaufnahmeblatt mit so einigen Symptomen, die eine Dame, die dann in die Notaufnahme kommt. Es gibt 2 Ausgaben übrigens, New York und Miami. Wir haben die Miami-Box gehabt. Und da kommt eben eine Frau in die Notaufnahme, berichtet über Schmerzen. Und jetzt müssen wir natürlich rausfinden, was hat die Frau? Und wir müssen rausfinden, wie wir sie behandeln können und was wir ihr für Empfehlungen mitgeben können. Und dann gibt's so verschiedene Blätter, Beiblätter, Informationsblätter, in denen wir ja medizinisches Hintergrundwissen erzählt, genannt bekommen und wie bestimmte Dinge miteinander interagieren, welche Wechselwirkungen es da gibt. Und dann müssen wir eben Entscheidungen treffen. Wir können insgesamt so 3 Aktionen, 3 Entscheidungen machen, in welcher Reihenfolge wir beispielsweise bestimmte Untersuchungen anstellen oder welche Therapiemöglichkeiten wir vorschlagen oder welche Behandlung wir vornehmen möchten. Und je nachdem, für was wir uns entscheiden, gibt es dann einen kleinen Code, den lesen wir dann im Storybuch nach und der gibt uns manchmal neue Optionen oder es entwickelt sich eben was und es gibt eben stündlich, also nach 3 Aktionen ist eine Stunde im Spiel rum, gibt es dann eben ein Update, wie der Zustand der Frau sich verbessert oder verschlechtert hat oder ob er unverändert geblieben ist und was es eben zu tun gibt. Und das Tutorial ist einfach zu spielen, weil wir so ein Beiblatt haben, auf dem Chester Judy uns ganz viele Tipps gibt und sagt, hey, das kann man machen, das könnte man machen. Man kann Experten, Expertinnen dazuziehen. Also zum Beispiel mal kann man irgendwie einen Nierenspezialist dazuziehen oder man kann mal eine Apotheke fragen, wenn man nach einem bestimmten Medikament sucht. Oder man kann ein großes Blutbild erstellen, einen Urintest machen und was weiß ich nicht was. Also wirklich mal was anderes, mal was Außergewöhnliches. Und so haben wir den ersten Fall also in Rekordzeit gelöst, in, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so war das Ding erledigt, das Tutorial. Und wir hatten die volle Punktzahl, also das war jetzt dann erstmal keine große Herausforderung, aber es hat eben natürlich in dieses Spielprinzip eingeführt und das ist ja eben Sinn und Zweck eines Tutorials. Ja, und dann haben wir uns an den ersten Fall gewagt und der war schon gleich ein ganzes Stück kniffliger. Unter anderem auch dadurch erkennbar, dass der Stapel der Karten sehr viel dicker war, durch die wir uns durcharbeiten durften. Und es standen mehr Optionen zur Auswahl. Und wir mussten sehr viel analytischer vorgehen als bei dem ersten, wo es eher ein Abarbeiten der Möglichkeiten war. Im zweiten durften wir eher analytisch vorgehen, haben bestimmte Informationen, die wir bekommen haben, kombiniert. Dann sind uns Widersprüche aufgefallen. Dann mussten wir die nochmal checken. Dann mussten wir da nochmal eine Information machen oder eine Untersuchung machen, Informationen besorgen, uns nochmal mit Fachärzten rückbesprechen. Also das war wirklich, das hatte wirklich eine schöne Thematik und Spieltiefe. Und war für mich mal eine ganz andere Herangehensweise zu sagen, okay, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Dann gibt's ein Erklärungsblatt über Medikamente, so dass wir also uns in bestimmte Medikamente eingelesen haben. Dann gibt's ein Beiblatt über verschiedene Therapieformen, über Untersuchungen, über rechtliche Zusammenhänge bei bestimmten Untersuchungen. Und das war für mich eine Kombination so ungewöhnlicher Inhalte und Themen, wie ich sie aus dem Spiel bislang noch nicht kannte, ist ja auch ein Serious Game. Und ich muss sagen, ich hatte an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen ein beklommenes Gefühl. Ich bin eh jemand, der bei so, naja, Blut und medizinischen Dingen nicht ganz so glücklich mit ist. Also im Film geht immer alles, aber in der Realität bin ich da meistens nicht so affin für. Und deswegen gab es schon ein, zwei Stellen, wo ich ein bisschen Beklemmungen hatte oder ein bisschen komisches Gefühl hatte. Und aus dem Grund ist das Spiel auch ab 16 Jahren freigegeben, damit man da jetzt nicht auf dumme Ideen kommt. Und gleichzeitig fand ich es vom Thema wirklich interessant und ungewöhnlich. Und mir hat diese Bearbeitung, auch die redaktionelle Bearbeitung des Spiels, wirklich gut gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich treffe hier gerade eine relevante Entscheidung. Und es ist eben nicht egal, weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann stirbt vielleicht mein Patient oder meine Patientin, was reelle Optionen sind im Übrigen. Und dann muss ich manchmal sehr aufmerksam Dinge lesen, sehr aufmerksam Zusammenhänge verstehen und vielleicht nochmal lieber 5 Minuten länger in diesem Beiblatt schmökern und mir Informationen rausziehen, als dass ich jetzt irgendwie mal schnell aus dem Bauch entscheiden kann, was ja bei Krimis manchmal so ist. Man, ja, gehen wir links oder rechts, na komm, gehen wir links, gucken wir halt mal. Das geht hier nicht so gut, weil hier muss ich halt schon überlegen, mache ich eine Transfusion oder mache ich eine Amputation oder ich mache das mal ein bisschen größer, um das nicht zu spoilern, das sind jetzt fiktive Beispiele, und muss mir dann schon sehr genau überlegen, was ich mache. Und natürlich haben in der Medizin die Dinge auch eine Relevanz, in welcher Reihenfolge ich sie mache. Und somit war das gar nicht eine leichte Übung, hat uns als Serious Game durchaus vor Augen geführt, in welchen Dilemmata manchmal auch Ärzte stecken können oder pflegendes Personal. Und das fand ich wirklich interessant und ich freue mich jetzt drauf, die anderen Fälle kennenzulernen und zu spielen. Freue mich dann auch, die zweite Box kennenzulernen und zu spielen. Wirklich ein sehr ungewöhnliches und sehr vielversprechendes Spielkonzept, das du auch mit mehreren gut spielen kannst. Wir haben es zu viert gespielt, das hat dem Spiel überhaupt keinen Abbruch getan. Wir haben wirklich viel diskutiert und ich habe mich zum Teil wirklich gefühlt wie bei so einem Screening oder bei so einer Diskussion, wenn eben verschiedene Ärztinnen und Ärzte miteinander diskutieren. Jemand sagt, komm, lass uns das machen. Ich sage, hey, wir müssen doch erst mal den Befund fertig kriegen, müssen wir eine Anamnese machen, mal Fragen stellen, was eigentlich noch so los ist. Und da müssen wir vielleicht auch mal eine Untersuchung machen, bevor wir hier vorschnell irgendwie was entscheiden können. Und dann waren das interessante Gespräche auch am Tisch, weil es gibt dann eher so die Bauchspieler und Bauchspielerinnen, die sagen, ah, lass mal das mal probieren. Ich sage, nee, lass uns das nicht probieren, lass uns das bitte vorher verifizieren, damit wir hier keinen Unsinn machen. Und dann waren das interessante Gespräche und Diskussionen, interessante Spielverläufe und auch die Geschichte hat uns interessiert. Also die ist mir nicht egal gewesen. Die hatte durchaus einen reellen Hintergrund. Wir haben dann auch verschiedene Optionen gehabt. So die Geschichte hat verschiedene Optionen oder mögliche Verläufe angedeutet. Hatte durchaus interessante und auch überraschende Wendungen mit drin. Also wirklich ein Spielkonzept, was mir hier ausnehmend gut gefallen hat und wo ich mich wirklich auf die beiden Boxen und auf das Kennenlernen aller dieser Fälle freue und freue mich auch, wenn es in der Reihe Medical Mysteries weitere Fälle gibt und weitere Boxen kommen, wenn der Kosmos Verlag da also dranbleibt und dieses Spielprinzip noch weiter auslotet, weil da ist aus meiner Sicht ein ganz großes Potenzial drin. Also das war wirklich jetzt mal etwas anderes, etwas Außergewöhnliches und wie ich finde übrigens auch ein mutiger Einstieg in so einen Pressetag, wo man ja eher vielleicht ein bisschen auf die leichte Kost möchte und dann hat man irgendwie so eine lange Arbeitswoche hinter sich und kommt dann irgendwie dahin und muss dann erstmal medizinische Notfälle lösen. Das fand ich wirklich interessant. Aber ja, es ist eine mutige und wie ich finde tolle Lokalisierung von Identity Games. Das Spiel ist von Rebecca Bleu und Nicolas Cravotta. Und die beiden haben eben dann jetzt dieses Spiel vorgelegt. Einmal in der Episode Miami Flatline und die andere heißt New York Emergency Room, New York City Emergency Room. Das sind die beiden Boxen, die bisher erschienen sind. Und ich bin sehr gespannt, ob da weiteres von kommt und bin also sehr vorfreudig, wenn das so sein sollte. Ja, und dann ging es weiter. Wir haben wirklich lange gespielt. Also es ging vielleicht um 19 Uhr oder sowas mit dem offiziellen Teil los. Und ich glaube, ich habe bis nachts um 3 gespielt. Der offizielle Teil ging bis um 0 Uhr etwa, kurz nach Mitternacht. Ich habe bis 3, 3:30, 4 dann noch gespielt, auch andere Titel dann, also den ganzen Abend Kosmos-Titel gespielt, und nach dem offiziellen Teil habe ich mich dann noch mit dem Kilian, einem Redakteur von Kosmos Verlag, und dem Nico Wagner ins Hotelfoyer zurückgezogen und haben noch ein paar andere Sachen gespielt, über die ich dann bei anderer Gelegenheit berichten werde. Aber wir haben dann eben bis 0 Uhr die ganzen Kosmos oder einen Teil der Kosmos-Neuheiten gespielt und weiter ging es eben mit Monkey Fun. Monkey Fun habe ich dann zu zweit gespielt mit dem Sebastian Wenzel. Ich glaube, dass das Spiel deutlich gewinnt, wenn man es mit mehreren Spielern spielt, mit mehreren Spielerinnen und Spielern spielt. Es ist eine Neuauflage eines Spiels, wo ich das Ursprungsspiel nicht kenne und auch vergessen habe, wie das heißt. Shame on me dafür. Was ich mache bei Monkey Fun ist im Wesentlichen, ich spiele eigentlich so eine Art Vier-Gewinnt. Also ich möchte eine Reihe haben, horizontal, vertikal oder diagonal mit 4 Affen und habe dazu einen Spielplan. Und auf diesem Spielplan sind Felder untergebracht mit verschiedenen Zahlen. Und ich habe Handkarten auf der Hand in unterschiedlichen Zahlenwerten. Und die kann ich dann kombinieren. Und die Summe meiner Handkarten bestimmt dann eben, auf welches Feld ich gehen darf. Und dann setze ich da meinen Affen hin und möchte dann eben versuchen, meine Handkarten so zu kombinieren, dass ich möglichst schnell 4 Affen in einer Reihe bekomme. Meine Mitspielerin möchte das natürlich verhindern und versucht dann ihrerseits oder seinerseits Karten so günstig zusammenzustellen, dass er oder sie eben auch in diese Reihe kommt und mir einen Platz wegschnappt. Ich kann dann aber auch aufs gleiche Feld gehen wie mein Mitspieler oder meine Mitspielerin, dann gehört mir das Feld nicht mehr. Ich brauche dafür eine Mehrheit. Also ich muss mehr Affen auf diesem Feld haben, um das für mich nutzen zu können. Sobald ich dort 3 Affen auf dem gleichen Feld habe, die kann man dann so lustig übereinander stapeln, dann gehört mir das Feld, dann kann mir das auch keiner mehr nehmen. Und das war eine Reihe von spannenden, interessanten Entscheidungen. Auf welches Feld möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt lieber ein Feld verstärken, um mir da den Vorsprung zu sichern? Oder möchte ich möglichst schnell mich ein bisschen ausbreiten? Dann möchte ich natürlich verhindern, dass mein Mitspieler in dem Fall das auch tut. Also wir hatten da wirklich 20, 25 Minuten viel Spaß. Die Laura hat uns das ganz toll erklärt, auch eine Kosmos-Redakteurin, also auch dafür ganz herzlichen Dank. Und dann habe ich es mit Sebastian gespielt und habe das auch mitgenommen jetzt, denn das hat mir wirklich gut gefallen. Schönes Familienspiel für Kinder ab 8. Eine sehr aufgebohrte Variante des Vier-Gewinnt-Themas, ein Spiel von Jürgen P. Grunau in der Gestaltung von Elli Jäger. Eher minimalistisch gehalten, so ein schöner Dschungel, ist ein bisschen so ein abstraktes Legespiel, um diese Reihen zusammenzubekommen. Aber durchaus ein Spiel, was mir viel Spaß gemacht hat und was jetzt in dieser Familienspielreihe eben eine gute Ergänzung ist. Und dann haben wir in einer Viererrunde eine Neuauflage gespielt, oder nicht eine Neuauflage, sondern eine Iteration von Cascadia. Cascadia war ja Spiel des Jahres 2022 und ich liebe Cascadia. Es ist wirklich ein Spiel, das ich sehr, sehr oft gespielt habe in den letzten Jahren. Es ist ein tolles Gateway-Spiel, auch für wenig Spielende. Und umso erfreuter war ich jetzt zu sehen, dass es eine Iteration davon gibt, die auch bei AEG, dem Ursprungsverlag, und bei Flatout Games erschienen ist. Und jetzt im Deutschen eben bei Kosmos, auch von Randy Flynn, auch in der Gestaltung von Beth Sobel, die das wieder sehr hübsch gemacht hat, nämlich Cascadia Roll and Write. Es gibt 2 verschiedene Iterationen davon, einmal die Rolling Rivers und einmal die Rolling Hills. Und die haben wir gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Also ganz so sehr abgeholt hat es mich noch nicht. Ich muss es jetzt noch mal 1-2 Mal spielen. Denn es ist wahnsinnig trocken und solistisch gewesen. Also was ich bei Cascadia so schön fand, war diese Plättchen nehmen, diese Auslage legen, die Tierplättchen, diese Holzscheiben auf die entsprechenden Landschaften legen, um dann damit schöne Punkte zu machen, Wertungen zu kreieren, große Landschaften zusammenzubekommen. Und das ist jetzt extrem runtergebrochen, extrem reduziert in einem Roll-and-Ride-Spiel. Das ist ja ein Genre, was ich eigentlich ganz gerne mag. Bei diesem Roll-and-Ride ist es aber so, ich habe eine ganze Reihe von Zeilen, nämlich für jedes Tier eine eigene, also die Füchse und die Bären und die Hirsche und die Pussarde und die Lachse, die haben alle so eine Reihe. Dann gibt es noch eine Reihe für die Douglasienzapfen. Und dann gibt es eben eine Anzahl von Würfeln, die in der Mitte liegen, die gelten für alle. Dann habe ich noch ein paar eigene Würfel, die kann dann nur ich nutzen. Und dann kann ich mir eben jede Runde anschauen mit den Würfeln aus der Mitte und meinen eigenen, kann ich mir dann immer eine Kombination an Tieren nehmen und die schreibe ich einfach an diese Zeile. Also wenn ich 3 Lachse bekomme und da habe ich schon 2, dann streiche ich die 2 durch und habe dann 2 + 3, 5 Lachse. Und wenn ich davon einen ausgebe, dann streiche ich halt die 5 durch und schreibe 4 Lachse hin, weil ich halt eben einen ausgegeben habe. Und ausgeben, in Anführungszeichen, kann ich die dann, um bestimmte Wertungen und Karten zu erfüllen. Und diese Karten sind dann Landschaften, die ich dann wieder auf einem eigenen Plan ankreuzen kann. Also man könnte jetzt sagen, die Tiere sind so eine Art Währung, um Karten zu kaufen, die ich dann nicht an mich nehme, die bleiben schon da liegen. Und wenn ich die aber habe, dann ist damit ein Landschaftstyp verbunden und eine Stärke oder ein Wert. Und den trage ich dann in so einen großen Landschaftsplan ein. Und davon gibt es, glaube ich, 4 verschiedene Wertungspläne, die unterschiedlich aussehen, auch unterschiedlich anspruchsvoll sind. Und dann trage ich eben den Wert der Landschaft, zum Beispiel eine Hügellandschaft mit 3, in dieses Bergfeld ein. Und dann bekomme ich eben am Ende in der horizontalen und vertikalen Punkte, wie man das aus Roll and Rides kennt, und bekomme dann auch manchmal Boni ausgeschüttet. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt und wo ich diese Karte erfülle, die liegen dann immer unter so Wertungskarten, kann ich eben nochmal weitere Boni dafür bekommen. Und so bin ich eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, zu würfeln und irgendwelche Dinge in meine Liste einzutragen. Also genau, wie man das bei Roll and Rides macht, aber hier komplett solistisch. Ich habe überhaupt keine Interaktion mit meinen Mitspielerinnen oder Mitspielern. Null, gar nicht, nada, niente. Und das finde ich wirklich ein bisschen schade, denn wir haben eigentlich 40 Minuten voreinander gesessen oder 30 und haben gewürfelt und selber auf unserem Blatt rumgemalt und du kommst auch nicht viel dazu, dich zu unterhalten, weil du bist die ganze Zeit damit beschäftigt zu kalkulieren. Warte mal, jetzt habe ich hier 3 Lachse, ich brauche aber noch 2 Bussarde, jetzt habe ich hier meine Würfel vor mir liegen, die bringen mir 2 Bussarde, aber eigentlich hätte ich den Bären noch, wenn ich den nicht nehme, dann kann ich in der übernächsten Runde diese Karte erfüllen, dann liegt die da, wenn ich das mache, dann kriege ich nochmal 2 Lachse zusätzlich, wenn ich die nutze, dann brauche ich die. So, und solche Gedanken hast du die ganze Zeit im Kopf und bist damit eigentlich raus aus jeder Diskussion und aus jedem Gespräch. Und das war uns allen am Tisch, und es ging nicht nur uns so, ich habe mich da noch mit ein paar anderen Kollegen und Kolleginnen unterhalten, so, dass wir alle mehrheitlich Cascadia sehr lieben. Ich habe es auch mit vielen Jurymitgliedern diskutiert oder besprochen, die natürlich auch Cascadia offensichtlich gut finden. Sie haben es nämlich vor 2 Jahren zum Spiel des Jahres gewählt. Aber bei diesem Roll and Ride ist der Funke nicht so richtig übergesprungen. Ich werde das jetzt mal probieren in der Solo-Variante. De facto war es ja auch jetzt schon eine Solo-Variante. Ich werde es jetzt also nochmal für mich probieren, ob mir es gut gefällt. Aber da ist jetzt in der Erstpartie der Knoten noch nicht so ganz geplatzt bei mir. Da war ich ein bisschen enttäuscht von. Also hat mich noch nicht so ganz abgeholt. Und ich habe bisher auch noch nicht so richtig viele begeisterte Stimmen gehört. Also da musst du dir selber ein Urteil bilden, ob das etwas ist, was dir Spaß macht oder nicht. Ich werde es jetzt noch ein paar Mal spielen und mal gucken, was passiert. Wie gesagt, es ist ein Ersteindruck, wie bei allen diesen Spielen. Da kann ich jetzt nicht in eine tiefe Rezension einsteigen. Das wäre jetzt wirklich vermessen. Aber ich kann natürlich einen ersten Eindruck formulieren. Und dieser erste Eindruck bei diesem Spiel im Speziellen war jetzt, dass es eben ein bisschen trocken war, ein bisschen, ich sage es mal, unthematisch war und mich nicht so richtig gecatcht hat. Ganz anders als das nächste Spiel. Vom nächsten Spiel habe ich mittlerweile schon 17 Partien auf dem Buckel. Also durchaus ein Spiel, über das ich schon ein bisschen was sagen kann. Und das ich auch demnächst rezensieren werde. Nämlich noch vor der Messe wird im Kanal Spiel doch mal von der Julia Zerlik ein Video erscheinen, wo ich dieses Spiel mit ihr rezensiere. Aber ich möchte natürlich trotzdem hier mal ein bisschen was erzählen und einen kleinen ersten Eindruck oder ausführlicheren ersten Eindruck schildern. Denn das nächste Spiel, da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Es handelt sich um The Gang, ein kooperatives Pokerspiel von John Cooper und Corey Heath, das eben jetzt auch bei Cosmos natürlich erschienen ist. Und dieses Spiel habe ich schon vor etwas über einem Jahr oder vielleicht ein bisschen länger kennengelernt, weil der liebe Willi Weber, der regelmäßig Spielererklärer ist bei Schmidt Spiele und der auch bei Queen Games viel macht und der bei Queen Games auch redaktionell immer mal wieder ein bisschen mitmischt und bei vielen Verlagen dann unterwegs ist, auch als Händlerschulungen macht für bestimmte Verlage, so freiberuflich. Ne? Der Willi ist Rentner, ein ganz wunderbarer Mensch, den ich jetzt immer näher kennenlernen darf über das Pubquiz, an dem ich ja regelmäßig dienstags teilnehme in Koblenz beim Chris Greff, beim Bretagogen Chris. Liebe Grüße auch an euch. Und der Willi hatte vor einiger Zeit, also ist schon länger her, einen Prototypen von The Gang mit im Irish Pub. Und dann haben wir das gespielt und ich dachte, das ist ja ganz furchtbar. Das ist überhaupt nicht gezündet. Es lag aber eben daran, dass in dieser Runde niemand so richtig pokern konnte und deswegen dieses Spiel da nicht so funktioniert hat. Als jetzt The Gang erschienen ist, dachte ich so, hey, warte mal, das erinnert mich doch total an diesen Prototypen, der so bei uns gefloppt ist, und hatte schon gar keinen Bock mehr darauf, das zu spielen. Hab das dann in einer ersten Runde gespielt mit dem Stefan Hanf, liebe Grüße, und dem Nico Wagner, liebe Grüße. Und auch in dieser Runde ist das Spiel nicht so richtig ins Blühen gekommen, sag ich mal, was aber eben auch daran lag, dass wir mit dem Nico jemanden am Tisch haben, der eben wenig Pokererfahrung hat. So, und das wäre jetzt eine erste vorsichtige Einschätzung von mir. Der Stefan und ich, wir haben beide recht viel Pokererfahrung, der Nico etwas weniger. Und wenn das Gefälle am Tisch sehr groß ist, was Poker angeht, also wie gut kannst du die Qualität deines eigenen Blattes einschätzen und wie gut kannst du anhand der Redaktionen anderer einschätzen, was die auf der Hand haben können, das ist eine wichtige Eigenschaft, die du bei The Gang hast oder nach und nach trainierst oder kennenlernst. Und wenn es da eine zu große Gefälle gibt, dann ist es eben mitunter schwierig, als Gruppe da erfolgreich zu sein. Denn was wir machen ist, kooperativ die Hände aller einschätzen und in eine Rangfolge sortieren, ohne dass wir natürlich über unsere Hände reden dürfen, in eine Rangfolge zu sortieren. Wer hat wohl das schlechteste Blatt? Wer hat das beste Blatt? Und dazu spielen wir ganz klassisch Texas Hold'em. Also wir haben zwei Karten auf der Hand, geheime Karten. In der Mitte liegen fünf Karten. Und dann spielen wir einen Flop, da werden die ersten drei Karten aufgedeckt, dann kann ich schon mal checken, welche Kombination hätte ich denn mit den ersten drei Karten und den beiden, die ich noch auf der Hand habe. Dann kommt der Turn, da wird eine vierte Karte in der Mitte aufgedeckt, die für alle gilt. Dann habe ich also sechs Karten, aus denen ich die beste Hand bilden müsste. Und dann kommt der River, das ist dann die fünfte Karte, die aufgedeckt wird. Und dann haben alle eben sieben Karten, nämlich die fünf, die für alle sind, und die beiden, die ich selber auf der Hand habe. Und aus diesen sieben Karten bilde ich das beste Pokerblatt, bestehend aus insgesamt fünf Karten. Und über das Spiel hinweg treffen wir immer wieder eine Einschätzung, was wir glauben, wer hat denn das beste oder schlechteste Pokerblatt auf der Hand. Und dazu haben wir Jetons in der Mitte liegen, in Anzahl der Spielenden, also bei drei Leuten, drei Jetons mit eins, zwei oder drei Sternen drauf, geht bis zu sechs Spielende, also ein Spiel für drei bis sechs Spielende. Zu sechs habe ich dann sechs Jetons in der Mitte liegen. Spoiler, zu sechs ist es bums schwierig, dazu gleich ein bisschen mehr. Und dann haben wir als einzige Kommunikation die Möglichkeit, zu uns einen solchen Jeton zu nehmen. Und dann nehme ich mir eben einen Jeton und denke, naja, mein Blatt ist vielleicht so okay. Ich nehme mal den Dreier-Jeton in der Fünferrunde oder in der Sechserrunde. Oder wenn wir zu dritt sind, ich denke, ich habe gar nichts auf der Hand. Ich habe vielleicht irgendwie als höchste Karte eine Fünf. Nehme ich mir halt einfach mal den Einer-Jeton. Und die einzigen Aktionen, die wir machen können, ist, wir können uns einen Jeton aus der Mitte nehmen oder einem Mitspieler, einer Mitspielerin diesen Jeton wegnehmen. Wir können unseren eigenen Jeton wieder in die Mitte legen. Genau, das sind die beiden Möglichkeiten. Also ich kann mir einen Jeton nehmen oder einen abgeben. Was ich nicht machen kann, ist jemandem einen geben, weil die Personen, die Spielenden, müssen selbst diese Entscheidung treffen. So, das machen wir so lange, bis wir sozusagen einloggen, denn thematisch wollen wir gemeinsam einen Bankraub planen oder einen Tresor knacken und dazu müssen wir eben diese Reihenfolge hinbekommen, diese Pokerblätter einschätzen und dann gehen wir der Reihe nach unsere Karten durch und gucken eben die Person, die gesagt hat, sie hat das schlechteste Blatt, deckt zuerst auf und sagt, was sie hat und dann gehen wir die zweiten an die zweite Person, die sagt dann auch, was sie hat und die dritte und so weiter und so fort. Und dann müssen wir gucken, haben wir das richtig vorhergesagt? Und haben wir das gemacht. Und diese Einschätzungen der Blätter, der Handkarten, der Pokerblätter, die treffen wir nach jeder Runde. Also ich treffe die erste Einschätzung mit einem weißen Chip, wenn ich meine ersten beiden Handkarten bekomme. Sobald dann die drei Karten im Flop aufgedeckt sind, dann treffe ich eine Einschätzung, also Flop heißt, wenn man beim Poker die ersten drei Handkarten aufdeckt, dann treffen wir nochmal eine Einschätzung mit einem andersfarbigen Chip in Gelb. Und die kann ja abweichen. Es kann ja sein, dass ich meine ersten beiden Karten für gar nicht so stark halte. Wenn aber dann die ersten drei aufgedeckt sind, wendet sich das Blatt. Und vielleicht habe ich am Anfang eine 3 und eine 4 auf der Hand und denke so, ist nicht so doll. Wenn aber dann bei den ersten drei Karten noch eine 3 und noch zwei Vierer liegen, habe ich schon ein Full House mit vermeintlich erstmal schlechten Karten. Dann kann es eben sein, dass ich mir vielleicht in der ersten Runde den einer Pokerchip genommen habe und in der zweiten Runde nehme ich dann den höchsten, weil ich denke, okay, besser als Full House wird's wahrscheinlich nicht. So, und das kann also von Runde zu Runde mit dem Aufdecken jeder Handkarte oder jeder Karten in der Mitte kann sich das eben ändern. Und dann müssen wir natürlich auch immer im Blick behalten, wie haben sich die Leute denn unterwegs eingeschätzt. Und in der ersten Runde hat er sich eine 1 genommen, da hat er also offensichtlich kein gutes Blatt gehabt. In der zweiten Runde aber eine 3 ist, irgendwas hat sich verbessert. Was könnte er denn auf der Hand haben oder sie, das begründet, dass man eben glaubt, dass das Pokerblatt jetzt bessere Chancen hat zu gewinnen. Und durch dieses Einschätzen der eigenen Pokerhand und der Pokerhand der anderen entsteht eine unheimlich interessante Dynamik am Tisch. Es entsteht eine unheimlich schöne Kommunikation auch am Tisch auf so einer Metaebene, weil wir dürfen ja nicht über die Karten sprechen. Wir können sagen, okay, jetzt hat die Person doch eben eine 1 genommen, jetzt plötzlich eine 4. Was ist denn jetzt hier aufgedeckt worden, dass das so gut sein muss? Und dann liegen vielleicht in der Mitte eine 5 und eine 6 und eine 7, was weiß ich. Und dann kann ich ja überlegen, hat die Person jetzt ein Pärchen oder zwei Pärchen oder vielleicht sogar eine Straße oder keine Ahnung. Und diese Einschätzung der Pokerblätter ist unfassbar faszinierend, sehr, sehr, sehr interessant. Und für ungeübte und wenig erfahrene PokerspielerInnen mitunter sehr schwer zu treffen. Und das habe ich jetzt sehr oft festgestellt in den Runden auch hier. Ich habe jetzt hier an diesem Wochenende sehr, sehr viele Partien gespielt, auch in unterschiedlichen Konstellationen, zu dritt, zu viert, zu fünft, zu sechst. Wir hatten auch eine Partie, da war der Wolfgang Lüttke dabei, einer der Redakteure von Cosmos, andere Partien, da war der Ralf Querfurt mit dabei, auch ein Redakteur vom Cosmos Verlag, der für die Exit-Reihe zuständig war und maßgeblich so die Inspiration gegeben hat für dieses Genre. Und die haben natürlich, zumindest der Ralf, sehr viel Erfahrung mit diesem Spiel und er konnte uns dann auch nochmal so ein paar Tipps geben zum Einschätzen. Und es ist für mich wirklich ein Highlight, weil es eine unheimlich spannende und faszinierende Aufgabe ist, diese Metakommunikation herzustellen, allein darüber, dass ich mir so Chips nehme oder hinlege. Das hat so ein bisschen was von dieser Geheimsprache, die sich ja auch bei Ritual entwickelt. Das ist ja auch ein Spiel, was mir so gut gefällt, weil ich eben nicht die ganze Zeit am Quatschen bin über das, was ich auf der Hand habe, sondern wenn ich einen Jeton nehme und jemand anderes sagt, nee, oder? Nimmt mir den wieder weg. Und ich sage, nee, und dann nehme ich dem wieder den weg. So, und irgendwann einigen wir uns, dann weiß ich, okay, die Person hat jetzt den Zweier-Jeton mir überlassen und sich widerwillig einen anderen genommen, dann ist ja spannend, eher den Dreier oder eher den Einer. Also ordnet man sich tendenziell ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ein. Auch das ist ja ein interessanter Hinweis. Und wenn ich dann also weiß, wie auch diese Jetons dann zustande gekommen sind und wie sozusagen die Entwicklung dieser Jetons und dieser Aussagekraft zustande gekommen ist über die verschiedenen Runden, desto eher kann ich dann versuchen, fürs Ende eine genauere Einschätzung zu treffen. Was wir machen wollen, wir wollen eben dreimal diese korrekte Reihenfolge der Wertigkeit der Pokerhände voraussagen. Immer wenn wir das schaffen, decken wir eine Tresorkarte auf, dann haben wir den Tresor geknackt. Immer wenn wir es nicht schaffen, geht die Alarmanlage los, dann wird auch eine entsprechende Karte aufgedeckt. Und es gibt eben eine schöne Spielvariante, in der immer dann, wenn wir es schaffen, das Spiel etwas schwerer wird, weil natürlich die Bank sich ein bisschen wappnet und sichert gegen diesen Überfall. Und dann müssen wir etwas schwerer machen. Zum Beispiel haben wir eine Runde weniger, in der wir Jetons nehmen dürfen oder ich weiß es jetzt gar nicht mehr auswendig, was alles drin war. Oder wir können es eben auch leichter machen. Also wenn wir es nicht geschafft haben, kriegen wir eine Erleichterung. Da darf dann zum Beispiel, dürfen alle sagen, ob sie eine Personenkarte auf der Hand haben, also Bube, Dame oder König. Oder eine Person darf einer anderen Person eine Karte zeigen. Ja, so, dann kann man vielleicht so knappe, nah beieinander liegende Hände besser einschätzen oder auflösen oder so. Also da gibt es dann eben noch so Erleichterungen und Erschwernisse und verschiedene Varianten. Und das ist wirklich ein Spiel, das ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Es war aber eben eine Liebe auf den zweiten Blick, weil ich eben die ersten beiden Runden in Runden gespielt habe, die nicht so pokeraffin waren. Ich habe es aber auch jetzt vor kurzem, vor einer Woche oder so, mit den anonymen Ludoholikern gespielt. Also auch an euch liebe Grüße. Und da ist es auch eingeschlagen wie eine Bombe. Da haben wir auf Anhieb das dreimal in Folge geschafft und dachten so, hui, das ist ja einfach. Und dann haben wir aber diese Karten dazu genommen, die eben diese Herausforderungen bringen. Und schwuppdiwupp war es mich gar nicht mehr so einfach. Und dann haben wir es das schön erschwert. Also wirklich ein ausnehmend gutes Spiel. Wenn du Pokern liebst, wenn du pokeraffin bist, wenn du mit Menschen spielst, die auch pokeraffin sind, dann gehört das unbedingt in deine Sammlung. Wirklich ein Knaller. Wenn du mit Menschen spielst, die vielleicht nicht so Poker erfahren sind, die aber Bock haben, das zu lernen, auch ein tolles Spiel. Aber dann rechnet damit, dass es vielleicht nicht immer sofort auf Anhieb klappt. Und natürlich dürfen diejenigen, die etwas mehr Erfahrung im Pokern haben, den anderen das nicht übel nehmen oder sagen, nur bist du doof, das weiß man doch, oder ne, das macht natürlich nicht so viel Freude. Also habt da ein bisschen Rücksicht, habt ein bisschen Geduld. Es liegt natürlich auch eine Übersichtskarte dabei über das Ranking der einzelnen Wertigkeiten. Und wenn man das nicht so im Gefühl hat, dann muss man vielleicht manchmal ein bisschen da drauf gucken. Aber ja, ihr wisst selber, wenn ihr Poker spielt, eine Pokerhand wird auch mal gewonnen, nur über die High Card. Also, dass niemand irgendwas hat, was die Karten in der Mitte gut trifft. Und dann ist vielleicht einfach ein König die höchste Karte im Spiel. Und dann muss ich auch versuchen, das irgendwie herauszufinden, dass wir alle nur eine High Card haben. Und dann eben gucken, wer hat denn jetzt da die höchste. Also, unheimlich reizvolles Spiel. The Gang von John Cooper und Corey Heath, ein kooperatives Pokerspiel, jetzt gerade jüngst erschienen und bei mir momentan wirklich ein Dauerbrenner. Ich könnte es gerade jeden Tag spielen. Ich finde es richtig gut, richtig gut. Ja, und dann habe ich ein Spiel wieder entdeckt oder wieder lieb gewonnen, was ich vor über 20 Jahren schon gespielt habe. Ist mich schon sehr, sehr lange auf dem Markt und es ist ein Spiel, bei dem der Autor Teil der Kosmos-Redaktion ist, nämlich Wolfgang Lüttke. Und Wolfgang Lüttke hat im Jahre 97 das Spiel Cäsar und Kleopatra entwickelt. Das ist so ein Bluff- und Beat-Spiel, bei dem ich Karten sammle in so eine Set-Collection, also wo ich Karten bestimmter Arten und Kombinationen zusammenstellen möchte. Das war 1998 zum Spiel des Jahres auch empfohlen auf der Empfehlungsliste, hat 98 auch den Fairplay à la carte Preis gewonnen, gab es dann auch mal in so einer schicken Metallbox in dieser Reihe Klassiker für zwei, ansonsten eben in dieser klassischen Kosmos Zweier Reihe erschienen und jetzt eben in einer Neuauflage mit einer entscheidenden Änderung. Denn früher hat man eben nur eine Karte gespielt. Also wir haben jetzt, vielleicht erkläre ich es ganz kurz, wir haben fünf Kategorien, also fünf farbige Patrizier sozusagen, den Senator und den Zensor und den Ädil und wie die alle heißen. Ich krieg's gar nicht aus, Questor und so, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Und die liegen dann eben in so einer Reihe und bringen dann Punkte, wenn ich die Mehrheiten in bestimmten Reihen habe. Also jede Karte, die ich habe, bringt mir einen Punkt. Und wenn ich die Mehrheit in einer bestimmten Reihe habe, dann kriege ich dafür auch nochmal Punkte. Und wenn ich alle Karten einer Farbe habe, bekomme ich auch nochmal Punkte. Und dann habe ich noch eine Auftragskarte, die mir dann auch nochmal Punkte bringt, wenn ich mir dann meine Aufträge erfülle. So, und die Mehrheit haben heißt, es gibt zwei Reihen mit jeweils drei Karten und drei Reihen mit jeweils fünf Karten. Und auf die kann ich bieten. Und es werden zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel Wertungen ausgelöst. Nämlich nach jeder Runde wird eine farbige Büste aus einem Beutel gezogen. Und diese Büste sagt dann eben aus, welche dieser fünf Reihen jetzt gewertet wird. Dann wird einfach geguckt, wer hat offen oder verdeckt die meisten Punkte. Ich habe Handkarten im Wert von 1 bis 5 und noch so ein paar Sonderkarten auf der Hand. Und dann kann ich eben Punkte bieten, verdeckt oder offen. Und ich lege eben, und das ist jetzt die Änderung, in jeder Runde zwei Karten aus, eine offene, eine verdeckte. Das war früher eben nur eine Karte. Und kann dadurch eben Angebote abgeben an die verschiedenen Reihen. Und immer wenn so eine Wertung ausgelöst wird, wird einfach geschaut, wer hat die meisten Punkte. Oder wenn ein Philosoph in einer Reihe liegt, dann wird diese Wertung umgekehrt und dann wird eben geguckt, wer hat die wenigsten Punkte in dieser Reihe. Und damit bieten wir eben auf diese Karten und versuchen natürlich bestmöglich die Mehrheiten zu beanspruchen und dann auch die Aufträge zu erfüllen. Also ein unheimlich schönes Spiel, sehr clever. Cäsar gegen Kleopatra, Rom gegen Ägypten, also wunderbares Ding. Zwei-Personen-Spiel, hat jetzt eine neue Grafik, hat die alte Grafik fast sogar einen Ticken besser gefallen, weil sie ein bisschen comichafter im Stil war. Jetzt ist sie ein bisschen erwachsener, ein bisschen düsterer geworden, tut aber natürlich dem Spiel keinen Abbruch. Und ich habe jetzt echt wieder Freude gehabt. Ich habe das früher hoch und runter gespielt, als das erschienen ist. Ich hatte damals eine Freundin, mit der habe ich sehr viel gespielt auch. Und wir haben das immer so abends gespielt oder im Urlaub oder so. Das ist ja wirklich auch schon 25 Jahre her, also ewig her. Und ja, das hat mir immer sehr gut gefallen, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich tatsächlich auch über diese neue Ausgabe, über die neue Variante. Es gibt da noch so Aktionskarten, die mir dann auch mal die Möglichkeit geben, da ein bisschen rumzupfuschen in der Auslage, aber alles in so einem sehr bekömmlichen Niveau. Also es ist nicht ganz so destruktiv wie jetzt beispielsweise Fika oder so brutal wie Air, Land and Sea, also Luft, Land und See oder sowas. Aber so in dieser Richtung ist das eben, dass ich so Reihen habe, in die ich Gebote abgebe. Und ja, da war es sicherlich eines der Vorreiter in diesem Genre und ist überhaupt nicht gealtert oder wie ich finde, sehr gut gealtert. Und als ich jetzt wieder zwei Partien gespielt habe, habe ich gemerkt, warum ich das Spiel damals schon so geliebt habe, und mir macht es immer noch große Freude. Also Cäsar und Kleopatra in einer neuen Auflage mit ein, zwei kleineren Änderungen von Wolfgang Lüttke. Ja, und dann ist jetzt ein Spiel bei Kosmos erschienen, das im letzten Jahr bereits erschienen ist und auf der Messe in Essen zu den Hype-Titeln zählte und zu den Titeln, die da wirklich von allen irgendwie gefeiert worden sind. Das ist ein Spiel von Catch-Up Games von Johannes Guppy und Corentin Lebras, das im letzten Jahr wirklich ganz viel Aufmerksamkeit abgeräumt hat. Es ist 2024, also in diesem Jahr, im Kennerspielbereich beim Spiel des Jahres hat es gewonnen und wurde auch nominiert. Also in diesem Initié ist, glaube ich, der Titel, das ist glaube ich, Kennerspiel, vielleicht ist es auch Familienspiel, aber auf jeden Fall hat es beim Astor dieses Jahr gewonnen. Es war nominiert beim Golden Geek, Light Game, also leichtem Spiel, beim Most Innovative Board Game, beim Golden Geek letztes Jahr nominiert. Also es hat schon ein paar Preise gewonnen oder war nominiert, nämlich Faraway. Faraway ist ja ein Titel, über den ich hier in diesem Podcast mit dem Stefan auch schon sehr begeistert berichtet habe. Und ja, der Begeisterung tue ich immer noch keinen Abbruch. Mir macht Faraway immer noch riesig viel Spaß. Ich habe schon extrem viele Partien davon gespielt. Und da werden auch noch viele weitere hinzukommen. Insbesondere jetzt, wo die deutsche Variante von Kosmos erschienen ist. Wobei das Spiel selber ist sprachneutral. Da geht es wirklich lediglich um die Anleitung. Es ist aber auch ein kleines Päckchen mit Promokarten erschienen, die sowohl für die Wertung als auch für die Landschaftskarten relevant sind, also für die Heiligtümer und die Landschaften sind ein paar neue Karten erschienen, die das Spiel nochmal ein bisschen erweitern und ein paar Varianten mitbieten. Ja, und Faraway ist, da muss man am Anfang ein bisschen umdenken und ein bisschen hat so einen kleinen Knoten im Kopf. Aber es ist ein Spiel, das mir wirklich richtig gut gefällt. Und als das rausgekommen ist letztes Jahr bei Catch-Up Games, haben schon ganz viele gemunkelt, uiuiuiui, das wird bestimmt Kennerspiel des Jahres 2025 oder das wird bestimmt nominiert werden, kommt auf die Empfehlungsliste, vielleicht sogar im Familienspielbereich. Also das Spiel ist kaum draußen, da schießen die Gerüchte schon wieder aus dem Boden und die Spekulationen, und das ist ja etwas, was auch viel Spaß macht. Ich kann es bei Faraway gut nachvollziehen, weil es wirklich ein starker Titel ist, aber ja, solche Spiele werden natürlich auch immer im Vergleich der anderen Titel des Jahrgangs bewertet, und ob das dann auf irgendeiner Liste landet, werden wir dann sehen. Vorstellen könnte ich es mir auch, weil es, glaube ich, in so einem Korridor dessen, was die Jury mag, ganz gut ankommt. Aber erstmal kommt es in dem Korridor dessen, was ich mag und was viele andere Spielerinnen und Spieler mögen, gut an. Und deswegen ein bisschen was zu Faraway. Faraway ist, erstmal habe ich verschiedene Landschaftskarten. Ich beginne mit drei Landschaftskarten auf der Hand. In der Mitte liegen Karten in Anzahl Spielende plus eine mehr aus. Und ja, dann lege ich eine Landschaftskarte vor mich hin. Die hat einen Wert, einen Punktewert, also eine Nummer, einen numerischen Wert, so rum, und bietet noch verschiedene andere Symbole. Also Symbole, die ich brauche, um die Wertungen bestimmter Karten auszulösen. Also es gibt Karten, die werden nur dann gewertet, wenn in meiner Auslage eine bestimmte Anzahl Symbole liegt. Achtung! Am Ende, legen wir nacheinander 8 Karten aus, das ist das Spielprinzip, und die Karten werden dann umgedreht und dann wird bei der letzten Karte, die ich gelegt habe, angefangen, die wird also aufgedeckt und dann wird geschaut, habe ich, um diese Karte zu erfüllen, alle Symbole, die ich brauche, und dann bekomme ich dafür eine Wertung. Dann wird die vorletzte Karte aufgedeckt, dann wird wieder geschaut, kann ich diese Karte werten, also ist das freigeschaltet, was ich werten möchte, habe ich vorher, also mit dieser Karte und mit der anderen ausliegenden Karte, genügend dieser Symbole zusammen, um die freizuschalten. Dann wird die drittletzte Karte und so weiter bis zur ersten aufgedeckt. Das heißt, beim Auslegen der Karten muss ich ein bisschen umdenken. Ich muss erst die Karten legen, die mir viele Punkte bringen, wenn ich sie auf der Hand habe. Und auf der anderen Seite muss ich nach und nach aber auch Karten legen, die diese Symbole bieten, die ich zum Freischalten brauche, weil das eben rückwärts abgerechnet wird. Gleichzeitig werden Dinge abgerechnet, wenn ich die Karten dann wieder aufdecke, die möglicherweise jetzt gar nicht sichtbar sind. Ich denke vielleicht, oh, ich will ein Set aus 4 unterschiedlich farbigen Karten haben und merke dann plötzlich, oh Mist, die einzige gelbe, die ich habe, ist die erste. Die ist noch gar nicht aufgedeckt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Karte hier werte. Also da muss man wirklich ein bisschen umdenken. Aber das ist genau das, was dieses Spiel so unheimlich reizvoll macht. Und beim Auslegen der Karten habe ich eben ein paar Entscheidungen zu treffen, nämlich natürlich einerseits, was will ich werten, worauf will ich vielleicht ein bisschen zocken, welche Symbole brauche ich. Dann gibt es auch so Sondersymbole, wie beispielsweise eine Landkarte, die mir dann so Heiligtümer auf die Hand bringt und die ich dann vor mir auslegen kann, die dann Vorteile bringen oder Punkte bringen oder Symbole bringen, die es also ein bisschen leichter machen. Und gleichzeitig wird natürlich auch geschaut, in welcher Reihenfolge darf man aus der Mitte die Karten nehmen, nämlich die Person mit der niedrigsten Zahl darf als erstes eine Karte aus der Mitte nehmen und das kann manchmal sehr entscheidend sein, weil natürlich da die Auswahl sehr begrenzt ist und bestimmte Karten oder Symbole eben wichtig, notwendig und sehr begehrt sind. Und wenn ich eben die nächstfolgende Karte eine höhere ist als die davor, dann darf ich noch diese Landkarten auf die Hand nehmen, so, oder in meine Auslage. Und das ist, oder diese Heiligtümer, nicht die Landkarten, sondern die Heiligtümer nehme ich mir in Anzahl der Landkarten dann zur Auswahl und eine davon darf ich behalten. Wurscht, jedenfalls muss ich ziemlich umdenken bei diesem Spiel und das macht Faraway zu einem unfassbar reizvollen Titel, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Lernkurve enorm steil ist und viele diese Lernkurve gar nicht so sofort meistern, sondern in der ersten Runde oder die ersten 2, 3 Runden brauchen, um erstmal in dieses umgedrehte Denken reinzukommen. Also, dass ich die Karte, die ich auslege, wird als letzte gewertet und bringt mir nur Punkte, wenn ich vorher die Symbole gelegt habe, die ich dann eben brauche. Und dieser kleine Knoten im Kopf, das ist genau das, was Faraway zu so einem reizvollen Titel macht. Und Kosmos ist also optimistisch genug, dass das auch hier in Deutschland gut einschlägt und wird auch im nächsten Jahr schon die Erweiterung dazu bringen. Auch das ist bereits angekündigt. Da freue ich mich also auch schon sehr drauf. Faraway ist für mich einer der Highlight-Titel auch des letzten Jahres. Ich glaube, der Stefan Hanf hat es sogar in seiner Top-Folge gehabt. Und ich liebe Faraway auch und spiele das wahnsinnig gerne. Gibt's auch auf der Boardgame Arena zum Üben, zum Kennenlernen, aber ist natürlich am Tisch, wenn du deine Karten vor dir auslegst und dann die rumdrehst und so, ein ganz tolles Erlebnis. Es wird am Messestand bei Kosmos auch so ein paar Promokarten geben, die dann in so einem Booster-Päckchen sind, würde man vielleicht sagen, die dann die Auswahl der Karten insgesamt erweitern, das Spiel ein bisschen flexibler und besser machen und ein paar mehr Wertungen reinbringen. Und es gibt so kleine Figuren, die ich auf meine Karten stellen kann. Da muss ich die Karten nicht immer umdrehen, sondern kann mit der Figur das von hinten nach vorne wieder ablaufen, um dann Punkte zu sammeln. Also auch ein schönes kleines Gimmick, das es jetzt dann beim Kosmos-Stand gibt. Und Faraway, ja, toller Titel. Könnt mir gut vorstellen, dass das nächstes Jahr auch intensiv diskutiert wird in den Orakelfolgen beim Spiel und beim Kennerspiel des Jahres. Ja, und das war dann so im Wesentlichen mein Abend, der erste Abend, also Medical Mysteries, Monkey Fun, Cascadia, dieses Roll and Ride, The Gang ausgiebig und Cäsar und Cleopatra sowie Faraway. Und dann habe ich mich mit dem Nico und dem Kilian ins Foyer zurückgezogen und da haben wir ein paar andere Spiele gespielt, auch ein paar Neuheiten eines anderen Verlags. Da waren wir dann einfach auch neugierig, nachdem wir jetzt hier diese wesentlichen Kosmos-Titel schon kennengelernt haben. Und gleichzeitig waren wir sehr neugierig auf den Samstag, denn am Samstag gab es die große Familienspiel-Neuheit vom Kosmos-Verlag, die dann auf den Tischen lag und dann auch natürlich vom Wolfgang Lüttke ausgiebig erklärt wurde. Und das Spiel hat mich aus zwei Gründen interessiert. Erstens, Familienspiel vom Kosmos Verlag, da erwarte ich immer ein bisschen was. Und zum anderen ist es ein Titel von Leo Colovini. Und Leo Colovini mag ich ja wirklich gerne. Der hat ja Incognito auch entwickelt, 88, über das ich auch im Sonntagsfrühstück schon gesprochen habe. Ist wirklich ein toller Titel, den ich echt gerne mag. Cartagena kennt man vielleicht, das ist so ein Laufspiel. Hat auch sogar eine Carcassonne-Erweiterung entwickelt. Dann natürlich Leo muss zum Friseur, kennen wahrscheinlich auch viele, ist so ein kleines Kinderspiel. Das durfte ich jetzt im letzten Jahr mal kennenlernen, von dem habe ich immer nur ganz viel gehört, ist nie gespielt und habe das letztes Jahr mal nachgeholt. Also auch ein ganz tolles kleines Kinderspiel. Und deswegen ja, Leo Colovini, unfassbar produktiver Autor, von dem man dann doch einige Spiele kennt. Und da war ich doch neugierig, was wird jetzt diese Familienspielneuheit Australis bringen. Und ich kann es jetzt schon vorwegnehmen, ich wurde nicht enttäuscht. Wir spielen ja sozusagen im australischen Strom und haben ein kleines Wettrennspiel, könnte man vielleicht sagen, bei dem wir einerseits ein bisschen Würfelglück brauchen, zum anderen ein paar taktische Entscheidungen treffen dürfen und mit Karten unsere eigenen Aktionen verstärken können. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Würfel, die zur Auswahl liegen, für alle. Die werden gewürfelt, also 5 verschiedene Farben, gelb, blau, lila, weiß und rot. Die liegen in unterschiedlicher Anzahl für alle gewürfelt bereit. Und wenn ich dran bin, kann ich mir einen Würfel nehmen und dieser Würfel bestimmt dann eine Aktion, die ich mache. Und was ich möchte, ist natürlich die meisten Siegpunkte sammeln, keine Frage. Und das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen tun. Wir haben so Schildkröten, die in so einer, in so einem Strom, in so einer Strömung schwimmen können. Und ich kann eben mit dem blauen Würfel entsprechend viele Felder nach vorne gehen und kann dann darüber Punkte machen, kann mir bestimmte Futtermarker freischalten, die ich dann wieder brauche, um meine Fische zu versorgen, die ich mit dem gelben Würfel bekommen kann. Und je nach Anzahl der Fische bekomme ich am Rundenende auch Punkte. Mit weißen Würfel kann ich mir Karten in der Auslage nehmen, die meine Aktionen zum Teil verstärken oder mir weitere Aktionen geben. Wenn ich also lila Karten nehme in meiner Auslage, kann ich immer dann, wenn ich einen lila Würfel nehme, diese Aktion machen. Mit dem lila Würfel kann ich Korallen in so Riffe setzen, je nachdem, wo ich gerade stehe. Mit dem roten Würfel bekomme ich den Startspielermarker und so kann ich eben auf dem Spielfeld Korallen setzen in Korallenfelder, um eine Mehrheitenwertung am Rundenende immer zu bekommen. Die Schildkröten bestimmen einerseits bestimmte Punkte, also wenn die weit vorgeschwommen sind, gibt es natürlich mehr Punkte, als wenn sie weit hinten sind. Außerdem müssen die schwimmen, weil sie eben diese Futtermarker brauchen, die ich brauche, um meine Fische zu ernähren, denn nur die Fische im Vorrat zu haben, reicht nicht. Ich muss sie auch ernähren können und auch dafür bekomme ich am Rundenende Punkte. Dann möchte ich die Würfel mir sichern, die einen Punktewert haben. Das ist der blaue für die Schildkröten, die nach vorne laufen. Der lilane für die Korallen, die ich einsetzen kann, die in bestimmten wertigen Feldern sitzen mit entsprechenden Zahlen. Oder der rote, der ein starker Würfel ist, der mir den Startspielermarker sichert und gleichzeitig mit die höchsten Werte hat. Und am Ende einer Runde werden eben Punkte ausgeschüttet. Einerseits für die Position der Schildkröte. Die steht dann auf dem Zahlenfeld. Die Punkte bekomme ich gut geschrieben. Dann wird für jedes Korallenriff durchgeschaut, wer hat hier die Mehrheit und wer bekommt dafür Punkte. Es werden die Fischschwärme miteinander verglichen oder beziehungsweise geguckt, wie groß ist dein Fischschwarm und kannst du den ernähren? Und wenn ja, dann bekommst du auch dafür Punkte und die Futtermarker für die Fischschwärme, die bekomme ich einerseits eben auf dieser Laufstrecke für die Schildkröten, andererseits aber auch am Ende der ersten 3 Runden in einem Würfelduell. Das heißt, in den ersten 3 Runden sind die Zahlenwürfel besonders wichtig, denn wir würfeln dann alle die Würfel und jeweils die Würfel mit der niedrigsten Zahl werden aussortiert. Und das machen wir so lange Last Man Standing mäßig, bis nur noch ein Würfel übrig bleibt und die Person bekommt dann eben die Auswahl aus 2 Markern. Einer bringt mehr Punkte, der andere etwas weniger. Dafür noch so einen Futtermarker, um meinen Fischwarm zu versorgen. Also du siehst schon, es ist ein schönes Familienspiel für Kinder ab 10. Es sind ein paar sehr interessante Mechanismen drin. Natürlich eine große Glückskomponente durch dieses Würfeln. Es sind aber auch eben schöne Entscheidungen mit drin. Auf was gehe ich jetzt? Was spiele ich jetzt? Möchte ich jetzt lieber meine Schildkröten nach vorne schwimmen lassen? Möchte ich jetzt auf die Korallenfelder mich fokussieren? Möchte ich einen großen Fischschwarm aufbauen, der mir Punkte bringt? Will ich viele Karten am Anfang sammeln, um dann später stärkere Aktionen zu haben, möchte ich mir eher die Zahlenwürfel nehmen, um dann auch bei dem Duell am Ende die Nase vorn zu haben und mehr Wahrscheinlichkeit oder eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, höhere Punktewerte zu würfeln. Also da sind wirklich eine ganze Reihe interessanter Entscheidungen drin. Und ich habe jetzt bis jetzt an diesem Wochenende 3 Partien gespielt, 2 direkt gestern bei der Erklärung hintereinander und eine heute Morgen noch nach dem Frühstück. Ich habe nämlich mit Julia und Stefan Zerlik und dem Manu Fritsch und die Michaela Pognier und ihr Mann Christian und ich, wir haben alle noch eine Nacht dran gehängt und sind noch eine Nacht privat hier länger geblieben, auf eigene Rechnung natürlich, und haben dann gestern, also am Samstag, den ganzen Tag noch miteinander gespielt und heute den Sonntagvormittag auch noch vom Frühstück bis 14 Uhr miteinander gespielt und dadurch haben wir natürlich auch dieses Spiel besser kennengelernt und haben direkt heute Morgen noch eine Partie gespielt und waren uns also alle einig, dass uns das ganz gut gefällt und dass da schöne Entscheidungen drin sind. Auch das, wie gesagt, ein Ersteindruck. Davon wird noch ein bisschen zu hören sein, aber das ist wirklich ein toller Familienspieltitel mit schönen Möglichkeiten, einem wunderbaren Artwork von der Fiore GmbH. Sieht richtig toll aus, die Illustrationen sind ganz toll. Und ja, der Wolfgang Lüttger hat erzählt, dass das Thema ursprünglich ein ganz anderes war. Das war ursprünglich ein Ägypten-Thema, sollte im Rahmen von Imhotep spielen und dann konnte man da Felder bestellen und eben nicht Korallenriffe und man war eben am Nil und ist dann mit dem Schiff lang gefahren und jetzt sind wir halt eben Schildkröten in so einer Strömung. Das Thema ist, glaube ich, ein bisschen austauschbar, aber hier sehr liebevoll und sehr schön umgesetzt und deswegen Australis für mich ein echtes Highlight, hat mir richtig gut gefallen. Freue mich da auf viele weitere Partien und wenn du auf der Suche nach einem schönen, zugänglichen, entspannten Familienspiel bist, dann kann ich dir also Australis von Herzen empfehlen. Ganz toller Titel. Ja, und das waren so die Kosmos-Titel, die ich hier vor Ort gespielt habe. Es gibt aber noch ein paar, die ich im Vorfeld schon gespielt habe. Da kann ich ein bisschen was zu sagen und es sind noch ein paar, die ich noch nicht gespielt habe. Da kann ich dir mal einen kleinen Überblick noch geben, wenn du möchtest. Was erschienen ist jetzt relativ neu, ist The Crew Family. The Crew Family ist, upsala, Entschuldigung, das war mein iPad. The Crew Family ist in dieser Reihe von Die Crew und Die Crew Abenteuer Tiefsee erschienen. Ist jetzt kein reines Stichspiel mehr, wie das früher Die Crew oder Die Crew Tiefsee war, sondern es ist ist jetzt eher ein Familiensetting. Wir sind mit der Familie Robinson auf so einer Insel und müssen da eben versuchen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen und Karten in einer bestimmten Reihenfolge zu legen oder bestimmte Karten zu legen oder nicht zu legen. Und wir dürfen eben Karten nur nach bestimmten Legeregeln auslegen. Das ist sehr, sehr fluffig, hat ein schönes Büchlein mit Stories mit drin, mit den ganzen Aufgaben. Das war ja bei der Crew auch schon so schön, dass die ganzen Stichspielaufgaben mit so einer kleinen Story verknüpft waren. Das ist bei die Crew auch wieder so. Und da hat die Story-Komponente doch noch mal deutlich gewonnen. Und gleichzeitig ist es eben jetzt ein Spiel, was man auch mit spielunerfahrenen Leuten ganz gut spielen kann oder auch mit Kindern, ist ab 8 Jahren. Da dauert eine Partie, naja, vielleicht 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten und da kann man direkt die nächste hinterher machen. Also eine Partie sind immer so 2, 3 verschiedene Szenarien sozusagen und dann hat man das schön schnell gespielt. Das macht echt Freude. Ich bin da jetzt zu 2/3 durch die ganzen Szenarien. Hab da echt viel Spaß dran und es ist wirklich ein schönes, ein kleines Mitbringsel, auch zu einem, glaube ich, ganz entspannten Preispunkt. Eben, wie gesagt, kein Stichspiel, sondern jetzt eines, wer legt die Karten, nach welchen Legeregeln, in welcher Reihenfolge, aber eben auf eine schöne Zugänglichkeit, das mir echt ganz gut gefallen hat und von dem ich glaube, dass es für viele Familien auch gut geeignet ist und ein schöner Zugang ist. Dann gab es hier ein Spiel, was ich im Kinderbereich neulich spielen konnte, nämlich Dodo Ahoi. Ich habe ja keine Kinder und deswegen bin ich natürlich auch im Kinderspielsektor nicht so bewandert, aber ich versuche immer so die relevanten Kinderspieltitel zu spielen. Ich habe auch die gespielt, die jetzt zum Spiel des Jahres nominiert waren oder auch gewonnen haben. Also Taco Katze Pizza, Große kleine Edelsteine, Die magischen Schlüssel, Stardew Valley oder wie das hieß. Dieses mit den Flughörnchen, Flugmännchen, Erdmännchen, Flughunden. Flughunde waren es, glaube ich. Also da habe ich ein bisschen was gespielt. Und ein Spiel, was ja schon ein bisschen älter ist, was im Kosmos Verlag vor einigen Jahren erschienen ist, ist das Spiel Dodo. Dodo hat mir sehr gut gefallen. Das ist 2021, glaube ich, erschienen bei Kosmos. Ein Kinderspiel. Und bei diesem Spiel geht es eher darum, dass ein Ei oben auf einem Berg liegt, der so langsam oder wo das Ei so langsam runterrollt. Wie das physikalisch gelöst ist, weiß ich gar nicht, aber da ist irgendwie so eine Kugel drin in so einer, glaube ich, so einer Gelflüssigkeit oder in irgendeiner zähen Flüssigkeit, die dann dafür sorgt, dass diese Kugel eben sich sehr langsam innerhalb dieses Bällchens bewegt, also eine kleine Metallkugel drin und dadurch rollt dann diese Kugel sehr langsam den Berg runter. Und wir müssen versuchen, indem wir bestimmte Plättchen finden, die dann den Berg vervollständigen. Da sind so Lücken drin, da müssen wir so Puzzleteile reinstecken, die dann dafür sorgen, dass eben dieser Berg zusammengesetzt ist und diese Kugel da heile und ungestört runterrollen kann. Dieses Spiel hat 2021 den Deutschen Spielepreis in der Kinderkategorie gewonnen, war auch für viele andere Spiele nominiert und hat auch gewonnen in den Niederlanden und auch bei der UK Games Expo. Also war es völlig klar, da kommt irgendwann ein Nachfolgespiel und dieses ist jetzt erschienen, nämlich Dodo Ahoi. Ein Spiel auch von Frank Bebenroth und Marco Teubner. Habe ich gar nicht erzählt. Natürlich ist auch ist Australis übrigens von Leo Colovini und Alessandro Zucchini und The Crew Family ist von Thomas Singh. Das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, sorry. Dodo Ahoy ist jetzt eben die neue Iteration aus dieser Reihe und funktioniert jetzt so, dass wir ein schönes 3D-Schiff haben, auf dem dieses Ei von rechts nach links auf dem Bug hin und her kippt. Und wir können dann immer so ein kleines Gewicht auf die eine oder andere Seite legen des Schiffes und können dadurch das Ei beeinflussen, damit es nicht auf der einen oder anderen Seite herunterfällt. Und das können wir auch tun, indem wir dann so Plättchen, Karten aufdecken, mit denen wir dann eben unser Schiff auf einem Plan bewegen können und dabei eben versuchen müssen, dass dieses Schiff, das so hin und her neigt, eben dieses Ei nicht verliert. Also ein super Kinderspiel. Ich habe es neulich gespielt mit dem Sohn vom Nico Wagner. Das hat echt auch viel Spaß gemacht und ja, das kann ich auch hier durchaus empfehlen, wenn du da Freude dran hast, guck dir das mal an bei Kosmos auf der Messe. Es gibt in der Exit-Reihe ein paar Neuigkeiten, also Exit Family wird jetzt veröffentlicht als neuer Teil der Reihe mit einer leichter zugänglichen Thematik und mit leichteren Rätseln. Ich habe es noch nicht gespielt, aber freue mich da enorm drauf. Ich bin ein großer Fan der Exit-Reihe, habe immer mal wieder auch mit Exit ein bisschen gehadert, weil ich dachte so, irgendwie wiederholen sich doch manche Dinge. Jetzt habe ich vor kurzem die Venedig-Verschwörung gespielt, auch der neue Exit-Titel im Kosmos Verlag, der hat mir sehr gut gefallen. Da waren wieder schöne Rätsel drin. Und jetzt gibt's eben diese Familienvariante Exit das Spiel, Family, Schloss Gemeinstein und Mission Candyland. Auch da bin ich sehr gespannt drauf, freue mich drauf. Will ich natürlich kennenlernen. Auch bei den Exit-Puzzlen ist was Neues erschienen, wo wir wieder so eine kleine eine Ultraviolettlampe mit dabei haben. Und dann kriegen wir über das Puzzle wieder bestimmte Informationen und Rätsel und können dann auch mit UV-Licht der Lösung auf den Grund gehen. Da habe ich ja auch schon das ein oder andere von gemacht. Und die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Freue ich mich auch drauf. Dann gibt es für Kinder zwei Partyspiele für so Kindergeburtstage. Es gibt also Dinner-Krimi und mörderische Dinnerparty und was weiß ich, wie die alle heißen, Deadly Dinner und keine Ahnung was, wo du vorher eine Rolle bekommst und Informationen bekommst und Vorschläge, wie du dich kostümieren kannst und Menüvorschläge und dann so Einladungskarten und so. Davon gibt's ja Dutzende, Hunderte von Spielen, Krimi, Total und wie die alle heißen, mörderische Dinnerparty und so weiter. Und da gibt's jetzt eben Varianten für Kindergeburtstage, das finde ich ganz toll, nämlich in der Welt der 3 Fragezeichen Kids und in der Welt der 3 Ausrufezeichen. Also das war so die Kinderspielabteilung, die ich großzügig umschifft habe. aber ja, das gucke ich mir mal an. Und dann wird's aus der Reihe der Adventure Games wird's auch eine neue Iteration geben. Die Adventure Games haben jetzt auch eine Familienvariante bekommen, nämlich die Family-Reihe mit der Dimension 5-7. Und das ist ein Spiel, das geht zurück auf die Grundidee von Matthew Dunstan und Phil Walker Harding, ist aber jetzt ein Fall, der geschrieben und gescriptet ist von Jan Kronauer, der Teil, der früher ein Teil von Hunter und Kron war, aus dem YouTube-Kanal. Der Jan ist ja jetzt nicht mehr dabei. Der ist ja Drehbuchautor auch fürs Fernsehen. Hat auch bei einigen anderen Spielen immer mal mitentwickelt, mitgemischt und nicht bei Spielen, sondern bei Filmen, bei Geschichten und hat jetzt mit Adventure Games Family diese Dimension 5-7 gescriptet und geschrieben und die habe ich jetzt noch nicht kennenlernen dürfen, aber das möchte ich natürlich gerne machen und freue mich darauf und bin da sehr gespannt. Ist auch hier eine Familienvariante. Nicht so komplex wie viele andere Adventure-Games, wo du ja oft eine sehr große Auslage hast und sehr viele Dinge im Blick behalten und kombinieren musst. Das ist hier runtergebrochen für Kinder. Etwas kürzere Szenarien, damit die Aufmerksamkeit auch hält. Also haben sie gut drauf geachtet. Kosmos hat ja ohnehin eine große Affinität auch im Kinderspielbereich. Und insofern da hinreichend viel Erfahrung. Und auch darauf freue ich mich. Dann ist ein Spiel, was ich auch früher sehr oft und gerne gespielt habe, nämlich ein Spiel von Rainer Knizia, das im Jahre 2004 zu großen Ehren gekommen ist, nämlich Spiel des Jahres wurde, nicht doch für Spiel des Jahres nominiert wurde, war nominiert für Spiel des Jahres, hat nicht gewonnen, aber viele andere Spiele gewonnen hat, nämlich Einfach Genial. Einfach Genial ist ein abstraktes Legespiel von Knizia, in dem wir verschiedenfarbige Plättchen aneinanderlegen dürfen. Das Prinzip hat er bei Witchstone später auch nochmal aufgegriffen, was ja bei Huch erschienen ist, wo wir so zwei Sechseckplättchen aneinander geklebt. Dann haben wir so eine längliche Form aus so zwei Sechseckfeldern mit verschiedenen Symbolen, die wir dann jeweils in unser Feld puzzeln dürfen und dann Punkte abtragen können auf einer Leiste, je nachdem, wie viele farbige Symbole wir dann in einer Reihe haben oder in mehreren. Und dieses Spiel erfährt jetzt nochmal in zwei Iterationen Aufmerksamkeit. Das eine ist eine kleine, ich weiß gar nicht, ob es eine Reisevariante ist oder ich weiß, es ist nur ein kleines Päckchen. Ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, muss ich gestehen. Die zweite hingegen hat meine Aufmerksamkeit sehr stark gewonnen. Das ist nämlich eine 3D-Variante davon, wo ich die Plättchen nun auch aufeinander legen kann. Das mag erstmal nach keiner großen Ergänzung klingen, ist es aber, denn diese Plättchen bringen dann dadurch auch mehr Punkte, wenn ich sie in eine höhere Reihe lege, ähnlich wie man das vielleicht ja auch von Akropolis kennt oder auch von Lumicora. Da haben wir ja auch verschiedene Wertungen in unterschiedlicher Höhe und das ist eben jetzt bei Kosmos von Rainer Knizia erschienen. Auch ein sehr reizvoller Titel, auf den ich mich auch sehr, sehr freue. Dann kommt die Erweiterung zur Weißen Burg, die Teezeremonie, auf Englisch Matcha, bringt eine entscheidende Änderung mit sich, nämlich wir haben nicht nur 9 Züge, die ja doch ein relativ enges Korsett mitunter waren bei dem Spiel, sondern gleich derer 12, also wir haben 3 Züge mehr, haben ein paar mehr Aktionen, ich habe es noch nicht gespielt, mir nur angeschaut, da freue ich mich sehr drauf, weil ich auch ein großer Fan der Weißen Burg bin, ein Spiel, was jetzt auch beim Deutschen Spielepreis im Finale ist und sich dort um den Titel bewirbt, neben Sky Team und Mischwald. Und da bin ich sehr gespannt, welcher dieser 3 Titel das Rennen macht. Aber die Weiße Burg ist auf jeden Fall ein super Expertinnen-Spiel und erfährt jetzt eine schöne Erweiterung mit der Teezeremonie. Ja, und dann ist ein Spiel auch vor Ort gewesen, was schon vor längerer Zeit erschienen ist. Irgendwie Anfang des Jahres, genau weiß ich es nicht mehr, aber es wird irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Kosmos hat ja vom Noctis Verlag, das ist eine Gruppe von 3 Freunden, Bekannten, weiß ich gar nicht, Lukas Setzke, Martin Student und Verena Wiechens. Die haben die sehr umjubelte Reihe bei Noctis veröffentlicht mit Stillleben, mit Vendetta, mit Tiefenrausch, glaube ich, hieß es, oder? Masters of Crime, jedenfalls bei Kosmos, so heißt diese Reihe. Und diese Reihe erfährt jetzt einen 5. Teil, nämlich Mosquito, der sich durchaus ein bisschen unterscheidet von den anderen Titeln dieser Reihe, ein bisschen komplexer ist, ein bisschen mehr Arbeitsaufwand ist. Aber ja, auch ein Titel in der Reihe Masters of Crime, über den ich mich sehr, sehr freue. Ja, und wenn ich da nichts vergessen habe, dann bleibt eben noch als letzte große Neuheit dieser Saison Catan Energien. Catan Energien habe ich als Vorab-Exemplar von Kosmos schon bekommen und konnte es jetzt tatsächlich schon einige Male spielen. Ich war nie einer der größten Catan-Fans, das muss ich gestehen. Also, nee, ich muss es anders sagen, als wir ja früher nichts hatten. So muss ich vielleicht sagen. Also in den 90ern, als dann Catan rauskam, das hat ja jetzt nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum, kann man mal sagen, wir hatten ja früher nichts. Und dann kam Catan und das war natürlich etwas komplett anderes. Und da habe ich es wirklich oft und gerne gespielt, also wirklich oft und gerne gespielt. Ich muss sagen, es hat für mich dann mit der Zeit natürlich ein wenig an Reiz verloren, weil natürlich der Spielegeschmack sich weiterentwickelt und vielleicht die Runden, in denen ich spiele, sich auch ein bisschen verändert haben in den letzten Jahren. Trotzdem ist Catan natürlich der moderne Klassiker, der dem modernen Brettspiel den Weg geebnet hat für ganz neue Herangehensweisen und Mechanismen und deswegen zu Recht ein viel gerühmtes und großartig dekoriertes Spiel ist, das nach wie vor seinen Reiz hat. Catan Energien verändert jetzt am Grundprinzip von Catan nichts. Also wir bauen immer noch Straßen und wollen jetzt die längste Handelsstraße, heißt jetzt anders und der Räuber heißt nicht mehr Räuber, sondern Umweltinspektor und wir bauen auch nicht nur Städte und Dörfer, sondern wir bauen, oder Burgen und Dörfer, sondern, oder, nee, Städte sind es, glaube ich, so, sondern wir bauen jetzt so Kraftwerke und die produzieren Energie und da können wir braune Kraftwerke, die schlechte Energie produzieren und grüne Kraftwerke produzieren und wollen eben schauen, dass wir individuell und als Gruppe den Energiehaushalt ausgeglichen haben. Dafür gibt es verschiedene Wertungen und es wird am Anfang einer jeden Runde wird ein Energieplättchen gezogen und dann, je nachdem, wenn 3 oder 4 eines bestimmten Plättchens gezogen sind, je nachdem, welches das ist, gibt es eine Konsequenz und da vergleichen dann alle Spielenden, wie viel haben sie denn zur Umweltverschmutzung oder zur Rettung der Umwelt beigetragen, also zu sauberer oder schmutziger Energie. Und dafür gibt es dann eben Belohnungen oder Mali. Das sind Elemente, die jetzt bei Catan-Energien im Wesentlichen dazugekommen sind. Ansonsten hat sich an dem Spielprinzip jetzt nicht nennenswert was verändert. Das ist durchaus etwas, was ein schönes anderes Gewicht und eine interessante Farbe reinbringt. Und wenn du Catan magst, dann ist das sicherlich ein Spiel, was du dir mal anschauen kannst. Es macht aber jetzt nicht so revolutionär viel anders als das sonstige Catan. Es sind ein paar Elemente drin, die das Balancing ein bisschen verändern, die das Handeln ein bisschen verändern, die natürlich ein bisschen fortgeschrittener ist, die Variante, also das will ich gerne dazu sagen, dass du jetzt eben auf mehreren Ebenen denken musst und gucken musst, wie kriege ich hier meine Punkte, wie kriege ich meine Karten, wie kann ich diesen Energiehaushalt günstig beeinflussen, dass ich eben bei diesen Energieplättchen die Nase vorn habe und eben auch gut abschneide und so. Also das sind Dinge, die Catan-Energien mit sich bringen. Und das hat seinen Platz und seine Berechtigung. Und jetzt zum Jubiläum 30 Jahre Catan nächstes Jahr ist bestimmt auch das eine oder andere noch zu erwarten. Aber jetzt erstmal Catan-Energien am Start. Ja, und das waren im Wesentlichen die Kosmos-Neuheiten dieser Saison, die ich ja mehrheitlich, muss ich sagen, schon kennenlernen durfte. Einige stehen jetzt noch aus. Oh, eines habe ich noch vergessen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, nämlich Battle Royale. Battle Royale ist ein Last Man Standing Prinzip, bei dem wir kleine Figuren haben auf einem Grid, also auf einem Spielplan von 5x5, glaube ich, Feldern, auf so einer Plastikkonstruktion und darunter ist der Eliminator. Und zwischendurch im Spiel versuche ich meine Figuren so günstig zu bewegen, dass ich verschiedene Kämpfe auf dem Spielfeld bestreiten kann, nämlich Mehrheiten für mich entscheiden kann. Also wenn ich mehr Figuren auf einem Brett habe, auf einem Plättchen habe, auf einem Feld habe als meine Mitspielenden, dann kann ich die eben vom Spielfeld nehmen, wenn eine solche Kampfwertung ausgewürfelt oder ausgewertet wird. Und ich kann oftmals auf diesen sogenannten Eliminator hauen, der dann von unten so einen kleinen Docht oder so eine kleine Spitze nach oben schießt und die sorgt dann dafür, dass dieses Plättchen dramatisch durch die Luft fliegt und die darauf befindlichen Figuren ebenfalls durch die Luft fliegen. Diejenigen, die wieder auf dem Spielfeld landen, können dort verbleiben. Alle anderen scheiden leider aus. Und ich habe auf dem Brett verschiedene Bewegungsregeln und kann dann eben andere Männchen auch mal rausschubsen, runterschubsen, in Löcher schubsen, vom Spielfeld schubsen, Kämpfe gegen die gewinnen oder Plättchen in die Luft schmeißen oder den Eliminator bewegen, sodass ich bestimmte Plättchen dann vom Spielplan nehmen kann, wenn ich dann da drauf haue und dann andere Plättchen vielleicht wieder von der Mitte isolieren und wenn es keinen durchgängigen Weg zur Mitte gibt, dann fliegen die auch alle raus. Also was will ich? Ich will Last Man Standing sein. Ich möchte derjenige sein, der als Letzter auf diesem Spielfeld ist und alle anderen möchte ich rauskegeln mit Werf und möchte dann sagen, hey, ich habe den Battle Royale für mich entschieden. Also auch das ein Spiel, was jetzt erschienen ist, als Familienspiel, glaube ich, ganz tauglich. In einer vielspielenden und erwachsenen Runde brauche ich das nicht regelmäßig, aber ich habe es jetzt 5-6 Mal gespielt, immer mit einem gewissen Vergnügen und werde es jetzt natürlich mal in Familienkontexten mit Kindern auch ausprobieren. Ich glaube, da wird es natürlich noch mal deutlich besser ankommen. Und dann habe ich noch eine letzte kleine Neuheit unterschlagen, nämlich Lynx. Das ist eine Kombination aus Stein, Schere, Papier und Tic-Tac-Toe. Also ich versuche, 3 Symbole in eine Reihe zu bekommen, in meiner Farbe nämlich, also 3 Plättchen einer Farbe in eine Reihe zu bekommen. Und die kann ich entweder aufgedeckt hinlegen, dann kann ich mir 2 Plättchen nehmen oder ich decke sie zu, wenn ich ein Blatt Papier auf einen Stein lege oder eine Schere auf ein Blatt Papier oder einen Stein auf die Schere, dann kann ich das tun und kann ich darüber eben sehr taktisch versuchen, mir eine Dreierreihe aufzubauen. Auch das ein schönes kleines entspanntes Legespiel, das jetzt eben auch neu bei Kosmos erschienen ist. Ja, und damit haben wir sie aber, glaube ich, jetzt erstmal alle abgedeckt. Das war jetzt wirklich ein intensives Wochenende, bei dem ich viel Spaß hatte, mich auch ganz herzlich bedanken möchte bei Kosmos für die Einladung, für die Gastfreundschaft. Die haben das wirklich toll organisiert. Die Gespräche rundum, die waren wirklich großartig, sehr auf Augenhöhe, sehr freundlich. Bis spät in die Nacht wurde da gespielt und geklönt und gequatscht und ja, also war einfach toll. Dann gab es immer mal kleinere Spielgruppen am Abend, die dann nach dem Kosmos-Teil auch noch mal ein paar Spiele gespielt haben, so wie der Nico und der Kilian und ich. Wir waren dann irgendwie so der harte Kern, der noch bis nachts um drei gezockt hat. Und wie gesagt, am Samstagnachmittag, als dann das Event nach dem Mittagessen beendet war, waren der Manu Fritsch und Zerlix und Poniers und ich, wir waren dann noch den Samstagnachmittag und Abend bis spät in die Nacht hier und den Sonntag tagsüber. Und da haben wir auch noch mal viel gespielt. Und jetzt bin ich ein bisschen leer gequatscht, voller Glück, voller Dankbarkeit für zwei oder eigentlich ja drei so wunderbare Tage mit so vielen netten Menschen, tollen Spielen, die wir kennenlernen durften. Und werde jetzt sehr glücklich den Weg nach Hause antreten. Ja, sage dir danke fürs Zuhören. Hoffe, du hast ein paar interessante Titel für dich mitnehmen können, ein paar interessante Titel gefunden, die deine Aufmerksamkeit verdient haben und auf die du dich freust. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Wenn wir uns auf der Messe sehen, sag mal hallo. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlernen darf. Und es werden natürlich noch einige Folgen erscheinen mit Vorfreudetiteln für die Messe. Aber das waren jetzt mal systematisch die Titel, die der Kosmos Verlag in diesem Jahr mit dabei hat. Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Das braucht die Welt gerade. Viel Spaß beim Spielen. Bis ganz bald. Alles Liebe, dein Frederik.